Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Heute geht's um Arbeit. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich Menschen, die freiwillig arbeiten? Oder arbeiten wir eigentlich alle nur, weil wir Geld brauchen? Unbezahlte Überstunden, mangelnde Wertschätzung. Irgendwie fühlt sich Arbeiten an wie eine Form von Sklaverei, nur mit Gehalt. Aber Rente, das ist es. Bis zum 67. Lebensjahr, habe ich jetzt nachgeschaut, es ist noch, auch bei mir ist es noch sehr, sehr lange, bis ich in der Rente bin, aber dann fängt die Freiheit an. Endlich Rente. Freiheit. Genießen dann. Ist es nicht der Sinn von Arbeit? Und ich möchte euch eine kleine, stellt euch mal vor, stellt euch mal einen Moment lang vor, Arbeit gäbe es nicht. Kein Wecker, der uns früh aus dem Bett reißt, keine Chefs, die uns antreiben, kein Stress, keine Überstunden. Wäre das nicht herrlich? Ich weiß nicht, wie du denkst, jetzt heute ist Sonntag, morgen ist Montag, Arbeitswoche geht wieder los. Wäre das nicht herrlich? Oder fehlt dann etwas? Ist Arbeit ein Segen oder eine Last? Ein Auftrag Gottes oder eine Strafe? Heute geht es in die letzte Predigt unserer Predigtserie Anbetend Leben. Und heute geht es um Arbeit. Anbetend Leben in und um das Thema Arbeit. Und was haben die Aussagen bei dir gerade gemacht? So, vielleicht hast du bei manchen sogar zugestimmt. Vielleicht hast du sogar gesagt, ja, das stimmt sogar. Ich freue mich auf die Rente. Vielleicht macht es auch eher traurig und du denkst so, ja, irgendwie hoffe ich mir, dass es nicht so ist, aber es fühlt sich gerade in meinem Leben irgendwie genauso an. Mein Ziel heute mit der Predigt ist, herauszufinden, was Arbeit ist und was unsere Aufgabe da drin ist. Und was Gott eigentlich vorhatte, was Gottes Plan war, auch mit Arbeit. Und um das herauszufinden, müssen wir ganz am Anfang der Geschichte der Bibel schauen, weil dann Gott schafft die Erde, Gott schafft den Himmel und die Erde. Und dann können wir schauen auch, was Gott vorhatte mit uns und warum es überhaupt Arbeit gibt auf der Erde. Und ganz am Anfang, die Verse lesen wir gleich, ganz am Anfang lesen wir, Gott schafft Himmel und Erde, er macht die Bäume da drauf, er macht das Wasser, er macht die Tiere, er macht den Menschen. Und dazwischen sind die Verse. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht schon mal die ersten beiden Kapitel der Bibel gelesen hast, und auf die Verse getroffen bist, vielleicht hast du dir selber, ihr müsst mir nichts vormachen, ich kenne das, wer mal 1. Chronike gelesen hat, der weiß, es gibt Stellen in der Bibel, das gibt man ein bisschen schneller mit den Augen durch und denkt sich, wer jetzt von wem, der Vater und Mutter und Kind, keine Ahnung. Vielleicht sind das ja auch so Verse, wenn du die gelesen hast oder liest, denkst du dir so, ja, keine Ahnung, lass mal reingucken. Und es ging aus von Eden, ein Strom, den Garten zu bewässern und teilt sich von da an in 4 Hauptarme. Hier fängt es schon an, 4 Hauptarme bin ich schon raus. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolacharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Vielleicht, wenn man das so liest, dass es so danach, Gott hat die Erde geschaffen, schafft den Menschen, schafft die Tiere, andersrum. Und dann kommen die Verse, um so einzugrenzen, wo ist Garten Eden? Ja, das wird hier beschrieben auch, wo Garten Eden ist. Ich glaube, ich gehe mal auf das Handmikro über, oder? Ich glaube, das klackert leider ein bisschen viel und dann... Genau, Garten Eden. Und Gott setzt Adam oder Gott setzt den Menschen nicht in einen Elfenbeinturm oder in einen Tempel, ja, sondern er setzt ihn in einen Garten. Und wie schön muss das eigentlich sein für Adam und Eva? Ihr müsst euch vorstellen, das Wohnzimmer von den beiden war der Garten. Der war unter einem Baum. Adam und Evas Dach des Hauses, wo sie gewohnt haben, war das Sternenzelt. Wenn man hier ist, weiß ich jetzt nicht so gut zu sehen, aber als ich in Tansania war, da hast du die Sterne gesehen, so richtig schön auch so. Und das war das Dach von Adam und Eva. Ich weiß nicht, wie dein Dach zu Hause aussieht, aber ich glaube nicht mal annähernd so schön wie das Dach von Adam und Eva. Wie toll. Und Eden, das Wort Eden bedeutet auch Wonne. Das fand ich ein bisschen schwer zu greifen, das Wort. Aber es wird zum Beispiel auch an einer anderen Stelle der Bibel, wird es auch als Schmuckstück benannt. Als was Schönes auch, ne? Garten Eden. Das ist nicht nur ein Name, sondern das ist etwas, was auch beschreibt, was Schönes auch. Und da lebt der Mensch. Wie schön muss das gewesen sein? Aber ich muss euch eins sagen, auch Adam und Eva haben gearbeitet im Garten. Als ich da die Predigt vorbereitet habe, habe ich so an zwei Bilder gedacht. Ich weiß nicht, wer von euch das Neinhorn kennt. Also Eltern in meiner Generation kennen das vielleicht. Sehr viele kennen das sehr gut. Neinhorn ist eine Geschichte von einem Einhorn, das immer Nein sagt. Es spielt gar nicht so viel die Rolle. Aber die Bilder, die da beschrieben werden, die haben mich so daran gedacht, woran wir vielleicht erstmal schnell denken, wenn wir an Garten Eden denken oder auch an Paradies denken. Wenn wir an Garten Eden denken, vielleicht denkst du an das hier. Vielleicht denkst du, wenn Garten Eden, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen kann, sind ganz viele Süßigkeiten und ein Neinhorn in dem Buch wird das beschrieben, die Wolken sind aus Zuckerwatte, ja, und die Hähnchenschenkel, die sind quasi gegrillt, sind die da rumgeflogen und dir quasi in den Mund gefallen. Manchmal stellen wir uns so das Paradies vor. Garten Eden war so, Adam und Eva sitzen da und bekommen einfach, müssen sich quasi die Donuts vom Baum abpflücken und essen. Aber Garten Eden sah wohl eher so aus. War wohl eher ein bisschen wilder als das Schlaraffenland. Im Paradies ist der Mensch nicht arbeitslos und das unterscheidet auch das Paradies zum Schlaraffenland. Wenn sie nicht arbeiten müssten, dann wäre es das Schlaraffenland gewesen. Aber sie mussten arbeiten oder mussten, sie durften arbeiten und deswegen war es das Paradies. Timothy Keller hat eine Definition von Arbeit, die ich eigentlich in unserem Kontext ganz gut fand. Arbeit ist die Umgestaltung des Rohmaterials der Schöpfung Gottes in eine Weise, die der Welt im Allgemeinen und den Menschen im Besonderen hilft, zu florieren und sich zu entfalten. Das ist es, was hier im Garten passieren soll. Ich mache das Bild nochmal von der Wildnis. Das ist, was hier passieren soll. Ja, was auch beschrieben wird in den Versen dann. Rohes Material, wir haben gerade eben in den Versen gelesen, da war Gold, das Gold war gut. Wir haben Harz gesehen, ja, wir haben auch Gestein gesehen, also es war ein besonderes Gestein auch. Und das sind Rohmaterialien, die geschaffen worden sind. Und Gold an sich, ich habe jetzt noch keinen Goldklumpen gefunden, aber das ist was Schönes. Wenn wir Gold haben, Gold finden, ist das was Schönes. Aber wisst ihr, was noch schöner ist? Wenn aus diesem Gold ein Schmuckstück wird, wenn aus diesem Gold ein Mensch irgendwas Schönes daraus macht, dann ist Gold noch schöner als diesen Klumpen, den wir in der Erde finden. Vom Klumpen zum Schmuckstück. Und da Gott den Menschen nicht in einen Tempel gesetzt hat, sondern in einen Garten, zeigt es uns das auch, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, etwas zu gestalten auch. Ja, diesen Garten zu gestalten. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also wenn ich hier das jetzt sehen würde oder wenn man so einen verwilderten Garten sieht, jetzt gerade gestern war schönes Wetter, da sind alle Leute im Garten, da kribbelt es einem unter den Fingern, da will man raus, da will man was im Garten machen und arbeiten, das ist auch was Schönes auch, ne? Also Hecken umpflanzen und was man alles so im Garten macht. Meine Mutter hat mir gestern die ist absoluter Gartenfanatiker, in so einem Video gezeigt, wo sie rumgefilmt hat und hat gesagt noch, nur eine kurze Pause in der Sonne, gleich geht's weiter. Wo dann so richtig die Lust in einem ist, da zu gestalten und zu kultivieren und zu planen und zu machen auch. Und das ist mitunter unser Auftrag, den wir haben. Ja, es ist nicht unser Auftrag. Gott hat nicht gesagt, hey Adam und Eva, ihr dürft euch da in dem Schatten des Baumes setzen, dürft da ein bisschen entspannen, lasst euch die Mango geschält in den Mund fallen, ja. Dann, wenn ihr müde seid, könnt ihr euch erst mal eine Runde ausruhen. Das wäre, kurzer Sicht gedacht, würde es jeder sich wünschen. Aber ich glaube, es wäre ein sehr langweiliger Auftrag gewesen, wenn wir das als Auftrag hätten. Und schauen wir mal rein, was unser Auftrag ist. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das zeigt schon, dass es kein fertiger, schöner Garten war, sondern es war Garten, wo halt man irgendwas noch machen musste. Ja, sonst hätte Gott das nicht gesagt, dass sie ihn bebauen und bewahren sollen noch. Und zu bebauen und zu bewahren und nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, nicht so nach dem Motto, dass der Mensch irgendwas zu tun hat, dann darf der hier noch ein bisschen Hecke schneiden oder Unkraut jäten oder was auch immer, sondern wir dürfen gemeinsam mit Gott, dem Schöpfer, der die Erde geschaffen hat, mit ihm gemeinsam dürfen wir diese Erde, diesen Garten gestalten und formen, kultivieren. Gott ist der Schöpfer dieser Erde und er hat alles gemacht. Er hat die Rohmaterialien gemacht. Ja. Und es wäre für ihn das Leichteste gewesen, einfach anstatt einen Berg zu schaffen, wo es Gestein gibt, hätte er auch einfach fertige Häuser schaffen können. Ja, er hat dich als Menschen geschaffen, der weitaus komplexer ist als einen Dieselmotor, aber den Dieselmotor müssen wir trotzdem irgendwie bauen auch. Das zeigt auch, dass Gott ist, ja, dass der Garten Eden auch etwas Dynamisches ist und nicht Statisches. Also es sollte nie ein Garten so bleiben in der Wildnis und Adam und Eva setzen sich einfach dazwischen und schauen, wo sie was zu essen kriegen, sondern was Dynamisches, was gestaltet wird. Gott wünscht sich keine Angestellten, die die Arbeit verrichten, wo er sagt, hier hat der Mensch was zu tun, sondern Gott wünscht sich Partner in der Gestaltung, der Bebauung und Kultivierung der Erde. Partner. Und wisst ihr, was noch ganz besonders ist an dem Schöpfungsbericht, was man ja auch schnell überliest als westlicher Mensch, ist, dass wir Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Wir wurden in Gottes Ebenbild geschaffen. 1. Mose 1, Vers 26a. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Und das war damals, so in der Vorantike, gar nichts Ungewöhnliches. Das gab es damals schon, dass Menschen ein Abbild eines Gottes sind. Nur nicht jeder Mensch, sondern meistens der König, der Pharao war ein Abbild Gottes. Ja, der war der in Ebenbild Gottes war ein König, ein Pharao, etwas ein hoher Mensch auch, ne? Der war ein Abbild Gottes und da war es schon was Revolutionäres, dass der Jahwe Gott kommt, der Gott der Juden, er kommt und sagt, du Mensch bist in meinem Abbild geschaffen. Alle Menschen auf dieser Erde sind in seinem Ebenbild geschaffen. Ein Recht, was damals nur die Könige hatten. Es ist egal welches Blut, egal welcher soziale oder ethnische Background, wir alle sind ein Abbild dieses allmächtigen Schöpfergott. Und wir sind Könige. Das Recht, was damals die Könige haben sich nur Abbild Gottes genannt. Und wir sind ein Abbild, wir sind Könige. Und ein König, der herrscht über ein Reich. Und unser Reich wird direkt danach benannt in dem zweiten Teil des Vers. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Wir stoßen uns an dem Wort herrschen. Das stößt bei uns ein bisschen an, weil wir vielleicht negativ das direkt einordnen auch, ne? Aber das ist er als Partner und als Könige dürfen wir regieren über diese Erde. Und das in diesem Kontext, in dem Kapitel 2, bebauen und bewahren als Partner des Schöpfergottes. Das ist unser Auftrag, den jeder von uns Menschen bekommen hat. Alle Menschen auf dieser Erde haben diesen Auftrag. Denk mal drüber nach. Gott hätte einfach alle Menschen auf der Erde genauso schaffen können, wie er Adam und Eva gemacht hat. Er hätte einfach alle Menschen aus Lehm schaffen können, aber er hat die Familie geschaffen. Ja, er hat es so gemacht, dass wir als Familien dort Menschen schaffen, ist schwierig, ja, aber Kinder, Menschen aus der Familie entstehen. Genauso hätte er auch einfach sagen können, wie damals auch, wenn wir es lesen, die Nahrung hätte einfach vom Himmel fallen können. Das wäre möglich gewesen, das kann er. Er hätte einfach machen können, dass die Nahrung, Essen, wir einfach ja uns das gepackte Brötchen in der Küche schon steht. Stattdessen wollte er, dass wir die Erde bewirtschaften, Getreide anbauen, es mahlen und aus diesem Mehl Brot backen. Aus diesem Rohmaterial ein Brot zu machen. Er hätte auch einfach sagen können, das Brot regnet jeden Morgen runter und dann futtern wir es. Nein, das Getreide und wir schaffen daraus etwas. Das zeigt uns, dass Gott auf der Suche nach Partnern ist und nicht nach Angestellten. Und Gottes Vision für Garten Eden war, dass es nicht ein Garten bleibt. Und das lesen wir am Ende der Bibel. Wir haben 2 Wochen Ostern. Ostern ist vorab, als kleiner Spoiler, da Karfreitag, Jesus Christus geht ans Kreuz, er stirbt als ein Opferlamm und am 3. Tage wieder auferstehen, um etwas zu tun, dass das Zeitalter, das Äon des Lebens beginnt, dass wir leben dürfen. Und das Ziel von allem, warum Jesus sterben musste und wieder auferstehen musste, war, weil Gott diesen Zustand, wie er in Garten Eden war, wiederherstellen wollte. Er wollte, dass wir Menschen in die Gegenwart Gottes kommen konnten, können und mit ihm leben dürfen. Aber er möchte, dass genauso wird wie im Garten, aber er möchte nicht, dass wir wieder in diesem Garten sind. Bisschen komisch, hört sich das jetzt an. Dankeschön. Also er möchte, dass der Zustand genauso ist wie im Garten Eden, aber er möchte nicht, dass wir wieder in diesem Garten sind. Und zwar das Ziel, oder wo dieser Zustand wieder da ist, das lesen wir in der Offenbarung 21. Offenbarung ist ein Buch, wo Gott zu Johannes gesprochen hat und ihm eine Offenbarung gegeben hat. Er hat quasi etwas offengelegt, er hat ihm etwas offenbart. Und Johannes durfte in die Zukunft blicken und hat diesen Ort gesehen, an den wir kommen werden auch. Das Ziel der Heilsgeschichte, das Ziel Gottes, des Plan Gottes auch. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, genau. Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist da, ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Hier lesen wir von einer Stadt. Und diese Stadt wird, wenn ihr die Verse weiterlest, ab Vers 9 in Offenbarung 21, wird diese Stadt auch beschrieben. Dass diese Stadt, wo Gott leben wird, unter den Menschen, genauso wie im Garten Eden, wird Gott unter den Menschen leben. Und die Stadt lesen wir dann in den nächsten Versen. Die Stadt hatte Mauern aus Diamanten, Straßen aus reinem, kristallklarem Gold und das Fundament mit 12 verschiedenen Edelsteinen und Tore aus riesigen Perlen. Also Materialien, die wir in der Erde finden, aus denen auch wir Menschen etwas Schönes machen können. Und so ist aus dem Garten eine Stadt geworden. Und jetzt darf ich dir etwas sagen, was mal schauen. Wir werden auch in der Ewigkeit arbeiten. Steile These. Weiß nicht auch, was das jetzt bei dir auslöst, ob du jetzt überhaupt noch Bock hast auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Wir werden auch in der Ewigkeit arbeiten. Wir werden auch im Himmel arbeiten. Und viele Menschen sagen, dass sie ihren Job hassen. Dass sie vielleicht sogar ihre Arbeit hassen. Dass sie es hassen, sogar arbeiten zu gehen. Ja, so. Auch zu denken, so, vielleicht, also war nicht irgendwo auch in der Bibel beschrieben, dass Arbeit ein Fluch für uns Menschen ist. Manchmal fühlt sich Arbeiten auch an wie ein Fluch. Bei mir nicht, meine Arbeitsstelle nicht, super Job, aber manchmal fühlt sich Arbeiten an wie ein Fluch. Montags morgens aufstehen, früher 7 Uhr muss ich in der Werkstatt sein. Manchmal bei Minusgraden einen Wintergarten aufbauen, keine Ahnung, warum man das macht. Dann fühlt sich das wie ein Fluch an. Aber Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist ein Segen. Nur die Folgen des Sündenfalls, der Fluch, liegt darin, dass Arbeit anstrengend sein kann auch. Ja, ein Feld zu bestellen ist anstrengend. Ja. Daher ist es nicht nur wichtig, was du mit deinem Geld machst, sondern auch wie und womit du dein Geld verdienst. Denn jede Arbeit, die wir tun, ist Arbeit an dem Auftrag, den wir haben, zu bewahren und zu bebauen. Natürlich gibt es gewisse Kriterien bei der Arbeit. John McCormack hat in seinem Buch Garden City es so genannt. Wird die Welt durch deine Arbeit dem Garten ähnlicher? Ist sie gut für die Erde, für deine Stadt, deine Nation, deine Welt? Ist deine Arbeit gut für die Kultur? Kannst du nach einem harten Arbeitstag hören, wie Gott dir ins Ohr flüstert, gut gemacht? Und er zählt auch ein paar Beispiele auf, die ich einfach mal so wiedergeben möchte, die genau in diese Richtung gehen. Dein Körper auf pornografische oder sexualisierte Weise zu benutzen. Menschen so zu manipulieren, dass sie Kredite aufnehmen, die sie sich nicht leisten können. Die natürlichen Ressourcen der Entwicklungsländer auszubeuten, damit das 1%, der ohnehin schon Reichen, noch ein bisschen bequemer leben kann. Das sind nur ein paar Beispiele, die er aufgezählt hat. Aber grundsätzlich alles, was gegen die Werte Jesu spricht, wo Menschen ausgenutzt und ausgebeutet werden. Es geht darum, diese Welt zu bebauen, zu bewahren, zu kultivieren. Es geht nicht darum, dass ich ein bisschen reicher werde. Du nimmst Klänge eines Klaviers, schreibst mit Worten ein Lied. Du nimmst Lebensmittel und zauberst aus ihnen mit Hinzufügen von Gewürzen ein leckeres Essen. Du betreust Kinder im Kindergarten und bringst ihnen bei, welche Tiere in unseren Wäldern leben. Das ist Arbeit am Reich Gottes. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ich als Pastor, natürlich ist meine Arbeit am Reich Gottes. Es muss ja irgendwie christlich sein. Pastor, Missionar, in Papua-Neuguinea oder vielleicht noch Autor eines christlichen Buches oder wenn du Lieder machst, dann christliche Lieder, dann ist es Arbeiten am Reich Gottes. Aber wenn wir Jesus heute fragen würden, hey Jesus, wie trennst du dein Leben und dein geistliches Leben? Was ist für dich ein geistlicher Dienst und was für dich ein weltlicher Dienst? Ich glaube, Jesus würde diese Frage nicht verstehen. Er würde sich denken, Herr, wenn ich an einem Tag mit meinem Vater ein Haus baue, dann ist es ein geistlicher Dienst. Und wenn ich am anderen Tag auf einem Berg vor tausenden Menschen das Wort Gottes predige, dann ist es geistlicher Dienst. Der damalige Mensch kannte diese Trennung gar nicht von was ist geistlich und was ist nicht geistlich. Vielleicht kennst du das selber bei dir, vielleicht kennst du diese Trennung auch, wenn man jemanden fragt, hey, wie ist denn gerade dein geistliches Leben auch? Und was wir damit meinen, ist eigentlich, wie viel betest du, wie sieht deine stille Zeit aus, vielleicht sogar, wie viel sündigst du und wie sieht dein Gebetsleben aus? Wo wir diese Trennung haben zwischen geistlichem Leben und weltlichem Leben. Aber unser ganzes Leben soll geistliches Leben, unser ganzes Leben ist unser geistliches Leben. Es ist nicht so, dass nur etwas Geistliches hier morgens in 1,5 Stunden im Gottesdienst passiert, sondern wenn du morgen auf der Arbeit bist, ist das dein geistliches Leben. Ja? Du als ganzer Mensch bist Körper, Seele und Geist. Du bist nicht einmal nur Körper und heute Morgen nur Seele, Körper ist irgendwie anwesend, sondern das Ganze, wie du geschaffen bist, alles, was du tust, ist geistlich. Wenn wir essen, schlafen, spazieren gehen oder arbeiten. Kind Gottes sein ist kein Hobby, sondern ein Lebensstil. Unsere Identität, das ist Kind Gottes. Du trinkst als Kind Gottes Kaffee mit deinem Kollegen und du unterrichtest auch als Kind Gottes. Du gehst auf die Arbeit als Kind Gottes und du bist auch Priester und Priesterin deines Büros. Dort, wo du morgen früh hingehst oder hinfährst, bist du ein Priester Gottes auch. Du bist ein Stellvertreter des Höchsten. Und das ist eine Ehre, die wir haben. Und das ist auch eine Perspektive, die wir haben. Alles, was wir tun, ja, hat einen Wert auch und ist ein Anteil am Reich Gottes. Stellvertreter Gottes des Höchsten. Nicht als Druckmittel, sondern als ist eine Ehre erstmal auch und ist auch eine Möglichkeit auch, die wir haben. Ein anderer Punkt ist, dass wir durch unsere Arbeit Gottes Herrlichkeit widerspiegeln können mit dem, was wir schaffen. Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe eine Ausbildung als Schreiner gemacht. Tischler war das damals. Ist dasselbe, nur damals hieß Tischler und diese Wortberufsbezeichnung Schreiner gibt es nicht. Ausbildung als Tischler und mein erstes Projekt als Geselle war ein Schreibtisch aus Palisanderfurnier. Ich kann euch ein Bild zeigen. Den dürfte man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so bauen, weil es illegal ist, Palisanderfurnier, keine Ahnung, wie das damals war, 15 Jahre her. Aber so würde man den, glaube ich, heute nicht mehr bauen dürfen. Das war mein erstes Projekt als Geselle. Gott pflanzt den Baum, jemand fällt diesen Baum, schneidet ihn in Bohlen, trocknet ihn, schält dann die Furnierblätter. Furnierblätter ist ganz dünnes Holz. Schält die Furnierblätter. Dann habe ich diese Blätter genommen, habe geschaut, wie ist der Baum gewachsen. Seht ihr, immer abwechselnd, ja, von welcher Seite des Baumes kommt das Blatt. Habe ich das schön hingelegt, habe das auf eine Trägerplatte verleimt, zurechtgeschnitten, geschliffen, versiegelt und dann hat man einen wunderschönen Schreibtisch. Also wirklich, sehr, sehr schönen Schreibtisch. Das Holz macht es natürlich zu einem schönen Schreibtisch. Und hinter diesem Schreibtisch sehe ich einen Gott, einen Schöpfergott, der diesen Baum, dieses Rohmaterial gepflanzt hat. Und wo ich das Privileg hatte und die Ehre hatte, diesen Baum, dieses Rohmaterial zu nehmen und etwas Schönes daraus zu schaffen. Und der, ich weiß nicht, was für ein Büro der steht, in irgendeiner Bank wahrscheinlich, so teuer wie der wahrscheinlich war. Aber da steht dieser Schreibtisch und er verherrlicht mit dem, wie er ist, diesen Schöpfergott. Er widerspiegelt die Schönheit und die Herrlichkeit dieses Gottes. Ich habe ein Faible auch für klassische Musik. Und wenn ich Beethovens Zweite höre, dann erkenne ich darin einen Gott in diesen Klängen, in dieser Musik. Und vor allem, was ich daran noch erkenne, an dieser Symphonie, ist ein Ebenbild Gottes. Ein Ebenbild Gottes, ja, der sich dahingesetzt hat und diese Symphonie geschrieben hat. Und die Menschen, die es dann gespielt haben. Es ist ein Widerspiegeln von der Schönheit und von der Herrlichkeit Gottes. Das machen wir mit unserer Arbeit auch. Und jetzt denkst du dir, muss nicht irgendwie in allem, was ich tue, ein christliches Label dran. Vielleicht bist du selbstständig, vielleicht hast du die Struggle selber oder denkst dir so, hey, muss nicht auf diesem Schreibtisch, mein Chef damals, der ist auch Christ, muss nicht auf den Schreibtisch irgendwo noch Johannes 3, Vers 16 drauf oder irgendein Kreuz oder so, dass man erkennt, dass da was Christliches dahinter steckt. Und da möchte ich dir sagen, wenn du diese Gedanken hast und dir wirklich Gedanken machst und was Schönes herstellst und arbeitest, dann bau einfach schöne Schreibtische. Das verherrlicht Gott auch und ist ein Teil vom Arbeiten im Reich Gottes auch. Mach einfach, komponier einfach schöne Musik. Unterrichte einfach gut die Kinder, designe einfach schöne Kleidung. Das ist ein Widerspiegeln, wo ein Gott ein Rohmaterial geschaffen hat und wir Menschen etwas daraus Schönes machen als ein Ebenbild Gottes. Ja, und das spiegelt die Schönheit und die Herrlichkeit dieses Schöpfergottes wieder, wo wir Partner sind von ihm. Und der letzte Punkt, durch deine Arbeit ermöglichst du Menschen Dinge. Letzte Woche beim Anbetend Leben in Kirche war das auch schon so ähnlich. Du ermöglichst mit deiner Arbeit etwas. diese Predigt wäre nie zustande gekommen, wenn nicht irgendjemand irgendwann mal einen Computer entwickelt hätte und den gebaut hätte. Ja, wenn nicht jemand da gewesen wäre, der das Holz an meinem Schreibtisch, an der Schreibtischplatte geschnitten und verleimt hätte und wenn mir nicht irgendwann mal ein Lehrer Lesen und Schreiben beigebracht hätte. Das ist ein Ermöglichen von etwas, ja, wo man vielleicht dieses Endprodukt sieht, aber das sind so viele Schritte vorher. Ein Rettungswagen kommt nur rechtzeitig, weil irgendwann mal ein Kfz-Mechaniker sich um dieses Auto kümmert und es instand hält. Ja, der Kfz-Mechaniker macht es möglich, dass dieser Rettungswagen pünktlich zum Unfallort kommt. Wir dürfen hier im Winter Gottesdienst feiern, weil ein Heizungsbauer eine Heizung eingebaut hat. Du ermöglichst etwas. Ein Ebenbild Gottes, ja, hat sich investiert und hat etwas möglich gemacht. Und das machst du auch mit deiner Arbeit. Für dich ist vielleicht kein Riesending, keine Riesensache, ein Auto zu reparieren. Aber wenn du ein Auto reparierst, ermöglichst du damit Dinge. Du ermöglichst zum Beispiel vielleicht einer Familie in den Urlaub zu fahren. Für dich ist vielleicht nur Geschirr, was gespült wird. Möbel, die an einen Kunden verkauft werden, eine Wand, die verputzt wird oder einfach nur eine Grafik, die erstellt wird. Aber es ist so viel mehr, es ist eine Möglichkeit für Menschen, es ermöglicht Dinge. Und es offenbart die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du morgen früh auf die Arbeit fährst, hoffe ich, dass du nicht nur auf die Arbeit fährst, um deine Rechnung zu bezahlen, und vielleicht auch schon morgens im Auto denkst, ey, was mache ich eigentlich nach der Arbeit? Und schon daran nachdenken, was man danach macht. Weil das wäre eine ziemlich traurige Perspektive für die Zukunft. Ja, wenn wir arbeiten, des Geldes willen oder das. Man muss es ja irgendwie machen. Ich muss ja mein Essen bezahlen. Das wäre eine traurige Perspektive. 67 Jahre. Also mit 67 komme ich erst in Rente. Und das so lange Zeit zu machen. Und es ist auch nicht das, was Gott sich für dich vorgestellt hat, sondern dass du erkennen darfst, dass Arbeit ein Akt der Liebe ist und es ist auch ein Akt der Anbetung und des Lobpreis. Und das Team darf auch schon mal nach vorne kommen. Es ist ein Akt der Anbetung. Denn dein Leben ist Gott wichtig und er ist bei dir, auch auf der Arbeit. Es ist nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch morgen, wo du hingehst. Ja, Gott interessiert sich für dein Leben. Gott interessiert sich dafür, was du machst. Dort, wo er dich hinberufen hat. Das ist ein Akt der Liebe, ein Akt des Lobpreis. Ein Auto zu reparieren, ist ein Akt des Lobpreis. Eine Unterrichtsstunde vorzubereiten, Akt des Lobpreis. Eine Stunde nach der anderen. Eine Windel nach der anderen. Ein Patient nach dem anderen. Dass Anbetung nicht nur ein Block oder eine Zeit im Gottesdienst wird, wo Anbetung passiert, sondern dass dein ganzes Leben eine Anbetung ist des Höchsten. Alles, was du tust, einen anbetenden Lebensstil zu haben. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss beten. Und ich möchte, dass wir heute jetzt schon Kinder gesegnet haben, möchte ich das aufgreifen und ich möchte euch segnen. Und wer möchte, darf oder wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und möchte euch mit einem Segen in die Woche schicken auch. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns in dieser Stadt haben möchtest auch. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, Partner zu sein. Ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, auch zu gestalten, zu kultivieren und zu bewahren. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Chance gibst auch. Das offenbart auch deine Liebe zu uns und vor allem, dass du uns traust auch und uns etwas zutraust. Und manchmal fühlt sich Arbeit an wie ein Fluch. Manchmal ist es einfach anstrengend, morgens früh aufzustehen, auf die Arbeit zu gehen, Dinge zu schaffen und zu machen und Probleme zu lösen. Und wir wollen wirklich das Gute da drin sehen. Mein Vater, ich bete dich darum, dass du uns da stärkst drin, uns immer wieder neu die Perspektive gibst, was wir da eigentlich tun auch. Wo wir deine Herrlichkeit in allem, was wir schaffen, widerspiegeln dürfen. Wo wir Dinge ermöglichen dürfen, Menschen gesund machen, sie pflegen, Kinder unterrichten auch. Autos reparieren, Wände verputzen, alles, was wir tun, wo wir Dinge ermöglichen dürfen und auch deine Schönheit widerspiegeln dürfen, himmlischer Vater. Und ich möchte einen Segen aussprechen, himmlischer Vater, und ich bitte dich darum, dass du segnest jeden Einzelnen hier in diesem Raum, wo er morgen hingeht, wo er arbeitet, wo seine Stelle ist, wo du ihn berufen möchtest und hingestellt hast. Ich möchte aber auch genauso aussprechen auch, dass wenn du merkst, dass irgendwie fühlt sich das nicht nach deiner Berufung an und nach dem, wo Gott dich haben möchte, irgendwie schlägt dein Herz nach was anderem, dann möchte ich ermutigen, auch zu träumen auch und zu schauen, wo Gott dich hin haben möchte auch. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas Großes mit dir vorhat. Ich möchte dich segnen, wirklich mit dem Segen des allmächtigen Schöpfergottes, dass du als Priester deines Büros, deiner Arbeitsstelle, deiner Baustelle sein darfst. Du bist Priester des Krankenhauses, wo du bist, der Schule, wo du bist auch. Stellvertreter des Höchsten. Das, was du machst, hat eine Auswirkung, hat einen Wert auch. Und es ist ein Bauen am Gottesreich, ist dabei, diese Erde diesem Garten näher zu bringen auch, um Menschen die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Ich möchte dir Mut zusprechen auch, da wo es entmutigend ist, auch auf der Arbeit, wo es manchmal auch anstrengend ist und sich wie ein Fluch anfühlt auch. Ich möchte dir Mut zusprechen. Gott sieht dich, Gott liebt dich und Gott will dich da durchtragen auch und will dich da unterstützen auch. Du bist ein Abbild des höchsten Schöpfergottes. Du bist ein Ebenbild des Höchsten. Du bist ein König. Du darfst mit bebauen und bewahren und kultivieren. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.